Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Remix-Podcast-Folge. Wir sind die Marie,
die Saphira,
der Vincent
und der Jason
und die Susi, aber sie will nur schweigen, was okay ist, aber ich freue mich sehr, dass du da bist, Susi.
Deswegen gab es gerade diese peinliche Pause.
Und die überhaupt nicht peinlich war, was los bei dir?
Weil wir nichts rausschneiden, habe ich gelernt.
Ja, das no stimmt. Filter.
Das stimmt.
Noch nicht mal peinliche Pausen. Bleibt alles drin. Müsst ihr ertragen, mit uns zusammen.
Die peinlichen Pausen sind auch wirklich das Hauptproblem von dem, was nie rausgeschnitten wird.
Worüber reden wir heute?
Wir haben einen wirklich tollen Hashtag der Woche, der auch total zu diesen peinlichen Pausen und den schlimmen Dingen ertragen gehört. Den aber nur Jason und ich wirklich witzig finden, weil wir die Einzigen sind, die sich an den Film erinnern können. Ich sag nur, fasst eure Ohrläppchen an. Wusa!
Man darf dann auch noch mit den Armen so wedeln.
Ja.
Wusa!
Es soll eigentlich zur Beruhigung sein, sich an den Ohrläppchen reiben und dieses Wort sagen soll beruhigend wirken.
Ich habe mich zu spät an diesen Film erinnert. Ich hätte das vor einer Woche gebraucht.
Ja.
Wusa!
Dein armes Herz.
Wusa! Oh ja.
Vor einer Woche?
Ist doch schon die Präsidentschaftswahl ist so lange her, oder
aha,
nicht?
Aha, ja. Krass.
Ja.
Verrückt, ne? Ja, das war wirklich aufregend.
Hast du es geguckt?
Nein, oh Gott.
Und das war so aufregend am nächsten Morgen, als die ganzen Einmeldungen kamen.
Ja. Das hat mich wirklich aufgeregt. Darf man nicht sagen, aufregend, wenn man aufgeregt ist? Also so wütend? Sagt man nicht, ne? Okay, ja. Ich war...
Angepisst ist das richtige Wort.
Schockiert war ich auch.
Schockiert?
Und ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt.
Hat es euch denn...
beleidigt, ja.
Ja, das sowieso, aber hat es euch gewundert?
Ja.
Ja.
Aber ich bin auch so naiv. Also ich bin wirklich naiv. Immer wenn ich denke so, nein, das wird niemals passieren.
Schütteln den Kopf.
Brexit.
Nach dem Brexit konnte man doch mit allem rechnen.
Hast du mit Brexit gerechnet?
Nee, aber gewundert hat es mich nicht.
Das ist Susi. Susi spricht doch.
Ja, das ist immer so.
Susi ist auch wirklich schlau. Also ich bin immer so naiv. Ich denke so, das ist so blöd. Das wird niemals passieren. Die AfD wird kein Mensch werden. Brexit, never ever. Trump. Und alles passiert. Oh Gott.
Aber bitter ist es schon. Also bitter und nee. Ich meine, Hillary hat auch mehr Stimmen. Das ist schon verrückt. Und 1 Million Stimmen sind auch ein bisschen viel mehr.
Ja, okay, aber dann kann man natürlich über das System schimpfen, aber das System ist ja für beide.
Ja, aber deswegen, also es war ja schon knapp, oder nicht?
Das ist irgendwie so ein bisschen, ne, wobei, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Du musst jetzt erstmal drüber nachdenken.
Warte mal. Musa. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin auch wirklich kein Hillary-Fan, obwohl ich es ja ganz nett fände, wenn mal eine Frau gewählt würde, aber ich bin wirklich irgendwie...
Ja, aber genau, warte mal ganz kurz. Das ist nämlich das Problem. Alle so, ja, genug über Trump geschimpft, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf Hillary und die ist ja auch blöd und die hat ja auch total viel Dreck am Stecken und es ging einfach nur darum, diesen scheiß Trump zu verhindern, aber keiner hat gerafft, weil alle, das hat mich nämlich echt auch aufgeregt.
Dieses
Never Hillary und so, wo ich mir dachte, ey, so kommt Leute, ich verstehe es schon, aber wollt ihr Trump ja oder nein? Das war halt die Frage.
Aber habt ihr die Parteitage vorher geguckt?
Bisschen.
Also ich habe, meine ich, recht viel davon geguckt, was man hier so gucken konnte. Und also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Das eine, wirklich, dass schon ein krasser Ton darauf war, wir müssen Trump verhindern. Was ich finde, was eben eine ziemlich defensive Einstellung ist, wo ich schon dachte, okay, wer damit Wahlkampf macht, kann auch mal nach hinten losgehen. Das zweite, was ich aber gedacht habe, war, dass bei allem Dreck, was die Hillary am Stecken hat, die haben auf jeden Fall einfach eine unglaublich geile Propagandamaschinerie. Also was für Sprecher und Sprecherinnen, die da auf dem Parteitag hatten, muss ich sagen, ey, voll super. Und was die da so vom Stapel gelassen haben. Also die haben ja echt eine Menge Leute aufgefahren, wo ich sage, da bin ich selber ein richtiger Fan von. Also hier zum Beispiel dieser... William Barber, weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein schwarzer Pastor, Aktivist, so ein bisschen so im Stile von hier Martin Luther King.
Ja, der macht die Moral Mondays.
Ja, genau.
Ja. Das ist quasi eine Protestbewegung und sie treffen sich jeden Montag, um Dinge zu unterstützen wie Black Lives Matter zum Beispiel. Und er ist ja schon eine ziemliche Führungspersönlichkeit, die ich auch persönlich sehr beeindruckend finde. Ja, die fahren groß auf. Und nicht nur Show, sondern auch Leute, die Substanz liefern können. Das stimmt schon. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass es jetzt nicht die Massen dermaßen mobilisiert, wie man es sich erhofft hätte. Und ich finde Hillary, ja, man kann sich jetzt an der Person aufhängen. Finde ich verfehlt. Ich glaube nicht, dass es jetzt so konstruktiv ist, Hillary-Bashing zu betreiben. Also ständig zu sagen, keine Ahnung, ja, was sie alles für Makel hatte und so, und dass es daran gelegen hätte. Nee, es ist ein Scheitern von dieser mittenorientierten Politik, die so ein bisschen linken Anstrich hat, allgemein. Also ich glaube, es ist ein generelles Thema, wo Politiker sich jetzt über lange Zeit lang hinweg die größten Chancen ausgerechnet haben, wenn sie so gemäßigte Politik betreiben, mit so ein bisschen liberalen Anstrich. So, das alles, keine Ahnung, also die Häkchen sind schon an der richtigen Stelle, was so bestimmte Dinge angeht, vor allem Identity Politics, ne? So, wir sind für Gleichberechtigung von sexuell Andersorientierten, wir sind für Umweltschutz, wir sind, ne, also auch richtige Dinge, die man ja auch gut heißt, oder was heißt man, so Leute wie wir. Ja. Aber auf der anderen Seite halt trotzdem irgendwie ins Bett zu steigen mit den großen Banken und Unternehmen und so. Also ja, irgendwie liberal, aber auch neoliberal und das gleichzeitig. Und das ist verfehlt.
Das, der Zizek meint ja, das ist eine absurde Koalition, die Clinton oder die Progressiven in den USA da eingegangen sind.
Ja, und das ist nicht nur Clinton und das sind nicht nur die USA. Ich glaube, das ist generell ein großes Manko in der Weltpolitik.
Ich würde nochmal ein Stichwort Bashing. Die Frage ist, hilft uns denn dann das linken Bashing weiter? Also das habe ich ganz, ganz viel dann gelesen. Taz und was weiß ich, haben alles Artikel, naja, die Linken sind schuld. Weil da war da so der Tenor, das Problem ist, dass es eben eine breite Bevölkerungsschicht gibt von Menschen, die sich abgehängt fühlen. Und die Linken, die sind arrogant, die reden nicht mit denen. Und deswegen am Ende an der Urne wählt man dann eben doch für den Populismus. Was haltet ihr davon?
Also ich bin ja nicht so links-links aktiv irgendwas. Aber ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Also A, weil ich mal überlegt habe, dass Anna Verena tatsächlich die einzige ist, mit der ich bei Facebook befreundet bin, die irgendwelchen Quatsch postet, was irgendwie in die rechte Richtung geht, wo ich kotzen könnte. Die einzige, und sie postet wenig und ich ignoriere sie sowieso. Also wo ich dachte so, okay, A, ich habe nämlich mal Leute, mit denen ich drüber reden kann, weil ich die sowieso alle schon aussortiert habe. Und B, ich weiß nicht, ob das so an meiner allgemeinen Lebenssituation ist. Ich habe nicht viele Diskussionen und ich habe nicht viele Berührungspunkte, wo ich Leute überzeugen könnte, tatsächlich. Und ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Wenn ich mich nur in meinen Kreisen bewege, wenn ich überhaupt gar nicht Kontakt habe zu Leuten, die erreicht werden müssten, die überzeugt werden müssten, die mit ins Boot geholt werden müssten, die vielleicht auch Anteil an meinen Privilegien haben könnten, dann ist das schwierig. Vielleicht auf der Arbeit mit meinen drei Jugendlichen da, aber das ist, finde ich, da kann ich mich nicht hinter verstecken.
Also mich hat es nicht so überzeugt, muss ich sagen. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass es da ja um eine Bevölkerung oder um Menschen geht, die von sich aus den Dialog abbrechen. Ja, also wer von vorne... Ja, doch,
ja, komm
doch
schon, die Seite, die werden von beiden Seiten abgebrochen.
Ja, aber
für so, mich... Ne, ein Grund zum Beispiel, warum ich nicht mehr auf Demonstrationen gehe, ist, ne, ich habe keinen Bock mehr da zu sitzen und andere Leute totzustreien.
Ja,
also
okay,
und
das ist
auch
Punkt.
Wie totgeschrien wird, das ist doch wirklich, wirklich krass. Und hier an der Erfahrung, wo wir beide studiert haben, also wo du studierst, wo ich studierte, bla, das ist eine Erfahrung, die bekannt dafür ist, sehr links zu sein. Und die hat regelmäßig Probleme damit, dass Leute halt eben mundtot gemacht werden.
Ja.
Weil du gewisse Äußerungen da gar nicht mehr tätigen kannst, ohne wirklich krass, ausgeschlossen zu werden, fertig gemacht zu werden,
ja,
mundtot gemacht werden und so. In Seminaren, wenn du da eine gewisse Meinung nicht hast, richtig krass. Klar, du hörst doch da Sachen fast nur in eine Richtung und wenn nicht, dann hast du da total die ausgegrenzten Kreise. Und hör mal hier den Rentner oder so, wie da Leute tot gemacht werden. Selbst ich wurde von denen richtig hart angegangen, weil ich nicht der Meinung war, dass man die neue FH komplett wieder mit diesen hässlichen Stickern zutaken muss und nicht so abgeranzt und ekelhaft in der Fachschaft sein muss, wie das da ist. Ich fände das schon.
Okay, krass. Das ist links. Aufkleber kleben, das. Okay, ja.
Naja, ich meine, das war so witzig. Ich bin heute nach der Arbeit, oh Mann, das war so krass. Da irgendwie in Mönchengladbach gab es wohl heute irgendwie eine Demo und irgendwie war die Antifa dabei und da waren irgendwie so 5 Mannequins, die sich schon mal getroffen haben und ich ging da vorbei und ich dachte so, ja, das ist so ganz typisch Antifa, ne? So irgendwie Ende 20, Anfang 30. Hauptsache ungepflegt aussehen und irgendwelche hippen Sachen und alternativ sein und irgendwie, also man kann sie äußerlich schon so erkennen und ich dachte so, das nächste, was man gesehen hat, außer diesem Bild, war halt eben, wie bescheuert irgendwelche Leute angebrüllt haben.
Ja,
ich gedacht,
ja mit den Demos, da gehe ich mit.
Für mich aber das ist aber auch doch auch eine Haltungsfrage. Sorry,
schon ja, ja, okay, dazwischen. Okay, aber gehe ich auch mit. Das mag der Fall sein, aber auf der anderen Seite merke ich eben auch, ich habe mal eine Zeit lang mich so ein bisschen so bei Ken Jebsen zum Beispiel informiert, schlau gemacht und habe gesehen, da tummeln sich Leute, die von sich aus direkt sagen, also mit dem ganzen Pressekram, die Mainstream-Messe, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, ist eh alles falsch, ist eh alles gesteuert. Und sozusagen, wo dann von vornherein gesagt wird, diesen Dialog wollen wir gar nicht, ne, weil wir das System an sich ablehnen. Und das finde ich ist eben schon ein Problem. Wo ich sagen würde, ja, da muss man ja erstmal eine gemeinsame Basis finden. So, und was ist die Basis mit Leuten, die eben von vornherein sagen, dass eben dieses Wertesystem, was eben Demokratie in Deutschland auszeichnet, also vielleicht lege ich denen da jetzt auch was in den Mund, aber zumindest mit dem demokratischen System, was wir eben hier haben, auf dieser Grundlage kann man dann diskutieren. So, und auf welcher Grundlage dann?
Aber das ist halt eben genau der Punkt. So, ne? Du sagst halt eben, mit den Leuten kann man gar nicht diskutieren. Aber das ist halt eben unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Überzeugungsleistung zu machen. Und wenn du halt eben Argumente auf deren Ebene finden musst, dann müssen wir halt eben nach deren Argumenten suchen. Da müssen wir halt eben Wege finden. Wie kann man sie überzeugen? Wie kann man sie ins Boot holen? Ja. Die, von denen Jason halt eben geredet hat. Die Leute, die halt eben, ne, mit denen man nicht diskutieren kann. Leute, die halt eben vielleicht eher in die richtige Richtung gehen. Leute, die Verlierer in unserer Gesellschaft sind. Leute, die sich nicht gehört fühlen. Leute, die halt eben Trump, AfD und ähnliche wählen, weil sie halt eben das Gefühl haben, ich bin Verlierer in unserer Gesellschaft und das zu Recht.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Weil ich finde, das sind zwei Sachen. Also ich finde einerseits, das stimmt total, ich finde schon, dass man eine Verantwortung hat, eine gesellschaftliche Verantwortung vielleicht auch, wie man mit wem redet. Ich finde aber auch auf der anderen Seite, das, guck mal, AfD, das sind nicht die Verlierertypen. Und da ist nämlich das zweite Problem.
Trump-Wähler auch nicht alle.
Trump-Wähler auch nicht. Also,
du hast beides, klar.
Und das ist nämlich das Problem, dass man irgendwie so denkt, ja, die Leute waren irgendwie alle gemäßigt und sind jetzt total rechts geworden, aber es so, ne, Rassismus war in Deutschland nie weg. Und das finde ich auch echt problematisch, wenn man so tut, als würde das jetzt wieder aufkommen, aber der wäre halt immer da. So. Ja. Ne, irgendwie, frag mal Moscheegemeinden, wie viele Anschläge die in den letzten 10, 20 Jahren dauerhaft hatten, ja. Irgendwie so, oder Schmierereien.
Frag
oder
mal jüdische Ladeninhaber in Berlin,
so,
die
ja.
Inzwischen ihre Sachen dicht machen, weil sie es nicht mehr länger aushalten. Also,
oder in München, ja klar.
Und das wird halt oft vergessen, glaube ich.
Frag mal Moslems in Amerika, ja. Wie sie sich jetzt fühlen nach der Wahl von Trump. Ja. Also es gibt einige, die sagen, sie gehen jetzt bestimmte Wege nicht mehr. Sie achten, wann sie wo sind und in welcher Gesellschaft und in welcher Nachbarschaft sie sich aufhalten.
Ja.
Das ist krass, genau. Also ich finde, das ist wichtig, das einfach nicht zu vergessen und halt auch die nicht zu vergessen, die permanent das eben rausgeschrien haben. Und da bin ich halt auf der Demo-Antifa-Seite. Man muss ja nicht alles toll finden, was sie machen. Ich finde teilweise die Art, wie Sachen eben kommuniziert werden, auch echt problematisch, weil ich finde, Form und Inhalt müssen sich entsprechen. Und dann kannst du halt nicht irgendwie, wenn du gegen Hierarchie und Dominanz bist, irgendwie dominant alle niederschreien. Hm. Aber Wut zu äußern, Sachen laut zu machen, Menschen eine Stimme zu geben, man kann sich über die Demoform, wie auch immer, unterhalten und streiten, ob das toll ist. Aber an sich finde ich das wichtig und eine wichtige Sache. Und deswegen finde ich das erstmal nicht das größte Problem. Bei weitem nicht.
Für mich war aber auch ein Punkt, dass ich gesagt habe, also dieses Narrativ von wegen die Linken sind schuld, die Linken reden nicht mehr mit den Leuten. Mein nicht ganz zu Ende gedachter und nicht ganz ausgereifter erster Impuls darauf war, dass ich gesagt habe, mit Rassisten möchte ich nicht diskutieren. Wenn da Leuten, so, und dann wird natürlich wieder gesagt, ja, du darfst jetzt nicht solche Labels da benutzen. Verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, Dinge auch beim Namen nennen.
Aber Dude, was ist denn dann deine Lösung dafür? Nazis raus oder was?
Nee, ich hab das eben nicht. Das ist ja mein... Deswegen und das ist halt
eben der Punkt. Ich bin ja der Meinung, dass man Dinge beim Namen nennen muss. Und ich bin total bei dir, ne? dass da einfach Probleme jetzt gerade nochmal publik waren, wo andere Leute schon immer gesagt haben, die sind total da und so. Da bin ich total eurer Meinung. Aber die Frage ist doch, was haben wir denn für Lösungswege? Ja. Und ich würde sagen, die Lösungswege, die momentan gegangen wurden, die haben einfach nicht funktioniert. So, ne? Und deswegen ist halt eben mein Punkt ist, oder das, was ich bei mir entdecke, ist erstens, ich habe nur Kontakte oder fast nur Kontakte zu Leuten, die studiert haben, die gebildet sind, die ähnlich denken wie ich.
Ja.
Das ist schon mal der erste Punkt, was schon mal ein echtes Problem ist. Ne? Also ich bin total in meiner eigenen Meinungswelt. So. Zweitens, wenn ich mal Kontakt mit irgendjemand anders habe, dann entweder ignoriere ich ihn, sie, wen auch immer, oder nehme mir zumindest nicht gebührend Zeit, mich mit solchen Personen auseinanderzusetzen.
Ja.
Ne? Also bei Facebook bin ich sowieso nicht so doll drin, aber ich merke halt eben, ach ja, skip it. So. Und das finde ich halt eben ein Problem.
Ja.
So bei mir. Und wo ich denke halt eben, ich kann doch nicht drüber schimpfen, dass Leute sich in eine gewisse Richtung entwickeln, wenn ich halt eben überhaupt gar nicht an größeren Entwicklungen partizipiere. Und wenn ich mich offensichtlich nicht genug für andere Menschen interessiere, sie halt eben auch ins Boot zu holen. Und das, woran ich halt wirklich glaube, ist einfach zu sagen, wir müssen Wege finden, Leute zu überzeugen. Wir müssen Wege finden, halt eben Leute ins Boot zu holen. Und wir müssen halt eben eine andere Art von Kommunikation finden. Und vielleicht müssen wir einfach mal anfangen, nicht nur in Demos uns gegenüberzustehen und uns anzuschreien, sondern brauchen halt eben genauso, wie man das bei Rassisten auch sagt, ja, die müssen mal Ausländer kennenlernen, die kennen ja gar keine Ausländer und bla, müssen vielleicht Linke oder Leute wie wir auch mal mehr anders denkende Leute kennenlernen und uns mit denen auseinandersetzen. Also ich müsste das zumindest.
Ich hatte einen zweiten Impuls und der kam, als ich ein schickes Video von Pete Rollins gesehen habe, der eben sehr, sehr, sehr schick deutlich gemacht hat, dass gerade für so progressive Linke und so weiter, dass so Leute wie Trump oder generell der Populismus etwas triggert bei uns und dass wir dann ganz, ganz schnell diese Abwehrmechanismen hochfahren. Und Abwehrmechanismus bedeutet, dass man sich abgrenzt und eine Linie zieht. Und wenn man eine Linie zieht, differenziert man nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Das war eben das, was ich bei mir selber, da habe ich mich ertappt gefühlt. Und ich habe ja gerade gesagt, mit Rassisten diskutiere ich nicht. Jetzt ist aber das Problem, dass eben wir über ganz, ganz viele unterschiedliche Themen reden. Die USA haben ja über ganz, ganz viele unterschiedliche Themen abgestimmt. Und in der Regel ist es ja nicht so, dass ein Mensch alle diese Positionen, die ich ganz, ganz schlimm finde und ein rotes Tuch für mich sind, dass diese Person all diese Punkte teilt und verteidigt. Sondern ganz im Gegenteil, manchmal ist es so, dass Menschen da sind, die trotz dieser Punkte wählen und dann auf einer bestimmten, also zu einem bestimmten Schluss kommen. Und in dem Moment, wenn ich die Linie ziehe und aufhöre zu differenzieren, dann habe ich auch den Dialog. Hat mir sehr geholfen, was der Peter gesagt hat. Macht Sinn, oder nicht?
Ja, ergibt viel Sinn. Es ist einfach ein riesiges Dilemma, aber es ist auch kein neues Dilemma. Das durchzieht sowas von die Menschheitsgeschichte, dass... jetzt muss ich auch aufpassen, dass es nicht falsch klingt. Aber dass die Mehrheit von Menschen in Gesellschaften entgegen ihrer eigenen Interessen entscheiden oder Mächtige fördern. Das ist ja kein neues Phänomen. Und das tritt jetzt vielleicht stärker zutage, vielleicht auch einfach, weil mehr Bewusstheit darüber da ist, aber dass du auch in Demokratien halt dieses Phänomen hast, dass eine mehrheitliche Gruppe in der Bevölkerung entgegen ihre eigenen Interessen wählt.
Aus welchem Grund?
Ja, das ist dann die Ursachenforschung, die man betreiben muss. Aber dass die zum Beispiel für, also ein Trump, ja, der, weiß nicht, niemand weiß, wie viel Vermögen der hat, weil er nichts offenlegt, aber der anscheinend sehr vermögend ist und der auch nicht an sein Geld rangekommen ist, indem er irgendwie sich für, wahrscheinlich für Arbeiterrechte stark gemacht hat oder sonst was, sondern auf anderen Wegen, der ganz klar Leitlinien in seiner, ja, was heißt Leitlinien, das ist ja auch alles wischiwaschi, was der so präsentiert, aber das, was er so von sich gibt, das spricht halt nicht dafür, dass er auf der Seite ist von selbst der wirtschaftlich benachteiligten, sich abgehängt fühlenden Weißen in Amerika. Ja. Also wenn man so ein bisschen näher hinschaut, dann stellt man ja fest, gut, der vertritt diese Interessen halt nicht, die denen helfen würden. Und aber dass so jemand gewählt ist, ist keine Ausnahmeerscheinung.
Aber wer entscheidet, ob er deren Interessen vertritt? Also wie genau weißt du, was deren Interessen sind? Kannst du darüber urteilen?
Ja, deswegen ist die Gefahr da, dass meine Sichtweise auch wieder nur eine arrogante ist von oben herab, ne, dass ich mir anmaße zu durchschauen, wer die Interessen von wem vertritt. Aber es gibt manche Sachen, zum Beispiel, okay, das ist ein kleiner Exkurs nach Korea. In Korea ist zurzeit eine Präsidentin, die hat jetzt ganz miese Umfragewerte, weil sie sich Skandale geleistet hat, die dann doch zu weit gegangen sind. Die hat jetzt 95% der Bevölkerung gegen sich, obwohl man Umfragen ja nicht mehr trauen kann. Aber die ist an die Macht gekommen, obwohl sie die Tochter ist von einem ehemaligen Militärdiktator und obwohl von vornherein offensichtlich war, dass sie in den ganzen Kadern noch drin hängt, dass sie ihre Macht erhalten hat durch Beziehungen, viel Vetternwirtschaft und so weiter, wo alte Strukturen einfach noch mit dafür verantwortlich sind, dass sie diese Macht angehäuft hat. Ja. Das ist auch kein Geheimnis. Trotzdem haben die Leute sie gewählt, obwohl sie Wirtschaftspolitik betreibt, die ausbeuterisch ist, vielen Menschen gegenüber. Und auch das ist keine Ausnahmeerscheinung. Also bei manchen Beispielen wird es sehr offensichtlich und ich finde, bei Trump ist es jetzt auch nicht sehr versteckt. Und da kann man sich halt fragen, wie kommt es, dass die Mehrheit einer Bevölkerung immer wieder gegen ihre eigenen Interessen agiert, wählt, Leute stützt? Weiß ich nicht.
Ja, ich meine, gibt es viele Theorien und wahrscheinlich wird man das abschließend erst so in 10 Jahren oder so sagen können.
Ja.
Würde ich jetzt mal vermuten. Na, also viele sagen ja, das ist die Wahl gegen das Establishment. Und das ist diese Denkzettel-Einstellung und diese Protestwahl.
Wie bei so. Der AfD.
Ja, aber ich glaube,
also Walter Wink hat das theologisch dann versucht zu systematisieren und zu erklären. Ne?
Der ist doch tot.
Ja.
Aus dem Grab Walter Wink. Und gibt uns die. Also verstehe ich nicht, was man.
Ich glaube ja, ich meine, das war so. Ne? Der hat auch über dieses Phänomen geredet.
Ach so, über das Phänomen, nicht über die Wahl von Trump.
Nicht über Trump. Aber dass Leute halt ständig gegen ihre eigentlichen Interessen ganz augenscheinlich handeln.
Und ich glaube, im Grunde.
Machtstrukturen erhalten bleiben. So.
Ja.
Sorry.
Ja, nee.
Ich glaube, ein Grund ist halt. Ja, ist schon ein Arschloch, ist das hilft jetzt auch nicht mehr. Aber dass er halt ganz krass Grenzen zieht gegen Menschen. Gegen Muslime, gegen Mexikaner. Wir können die Liste endlos fortsetzen, so. Und ich glaube, genau, und ich glaube, das ist halt was, wo Menschen sich besser fühlen. Also zu sagen, mir geht es besser, wenn es anderen schlechter geht. Das ist tatsächlich so. Da gibt es ja auch psychologische Studien so.
Ja.
Ne? Also einfach dieses, ich habe mehr als andere.
Ja.
Egal wie jetzt meine Situation ist, aber Hauptsache der Mexikaner kommt nicht rein. So. Ja. Das zieht.
Das
zieht. Und total. Das ist das Riesenproblem. Dann ist nämlich auch, das ist nämlich das Fiese dran, dann ist nämlich dein Augenmerk von deiner persönlichen Situation weg. Und es geht gar nicht mehr darum, wie kann es mir irgendwie besser gehen oder wie kann ich mehr Gerechtigkeit für mich, meine Familie haben, sondern es geht einfach nur darum, dass anderen Leuten nicht an den kleinen Standard, den ich vielleicht noch habe, irgendwie drankommen.
Also die Abstiegsängste.
Das, ja.
Da will ich, im letzten Drittel auf jeden Fall nochmal drauf einsteigen.
Ich will auch noch kurz was dazu sagen.
Aber der Insta muss auch Walter Wink noch,
ja,
weil da weiß ich jetzt nicht, was er da...
Ja, es ist halt auch eine... Also er sagt halt, das Ganze hat auch eine spirituelle Komponente. Ne? Er bringt halt den Begriff der Mächte ins Spiel. Und also die halt solche Irrationalität auch mit befördern. Also so kultivieren, quasi einen Nährboden herstellen dafür, dass es überhaupt möglich ist, dass eine solche, also das wird dann befeuert, auch mit durch Ängste, Abstiegsängste oder was, und macht Leute blind und lässt sie nicht erkennen, die Realität. Ne? Also dass sie das, was sie aufrechterhalten, eigentlich gegen sie selbst gerichtet ist. Also diese destruktive Energie wird bei Wink nicht nur erklärt mit, keine Ahnung, dem, was augenscheinlich erkennbar ist an Institutionen und Interessengruppen und so weiter, sondern es werden halt Dinge auch kreiert, ins Leben gerufen, die darüber hinausgehen, ne, und die dann diese Atmosphäre befördern und ihrerseits verstärkt werden durch Dinge, die dann vor sich gehen, durch solche Institutionen und so weiter. Und dann gewinnt das Ganze halt diese Dynamik, die er mit dem biblischen Begriff der Mächte und Gewalten dann auch versucht irgendwie zu illustrieren.
Also ich habe ja die, heißen die Breitbart oder Breitbart?
Ja.
Ich habe da eine interessante Analyse zugelesen, die ich recht plausibel fand, und zwar, dass Trump ziemlich konsequent in diesen alternativen Medien unterwegs war oder seine Analysten oder wie auch immer, und dass seine ganzen Reden und sein ganzer Wahlkampf auf diese Art von Kommunikation zugeschnitten war. Und dass er eben genau geguckt hat, was für Fake-Nachrichten oder generell was für ein Ton, was für Informationen, was für ein Gespräch ist überhaupt in dieser Internet-Subkultur am Laufen. Und er hat genau darauf abgezielt. Und das muss, und also das erklärt für mich auch ziemlich viel. Ja, warum hat er, obwohl er von den Mainstream-Medien, die haben ja immer die gleiche Leier gefahren. Ja, noch ein Skandal, noch ein ganz schlimmes, noch was ganz Schlimmes, was Trump gesagt hat, und oh, wie schrecklich, was er jetzt schon wieder getan hat und was jetzt wieder rausgekommen ist und so. Und da hat er recht wenig drauf reagiert, für meine Verhältnisse jetzt. Also so wie ich das verstehe oder wahrgenommen habe. Aber das, was er gemacht hat, ist, dass er dann einfach seine eigene Agenda gemacht hat und dann einfach immer wieder diese Punkte, die eben offensichtlich im Internet kursiert sind, die hat er abgegriffen ohne Ende. Und ich glaube, dass dass das Camp von Clinton da überhaupt gar nicht, da müssen die blind für gewesen sein. Die haben das, glaube ich, gar nicht gescannt, was da abgegangen ist.
Ja, und er hat sich so seine eigene Echokammer geschaffen, die dann hyper dominant wurde. Also ja, und die Demokraten haben auch ihre eigene Echokammer gehabt.
Auf jeden Fall.
Das ist ja auch nicht durchgedrungen irgendwo anders hin.
Aber man muss sagen, dass die Schnittmenge zwischen Demokraten und den großen Medienhäusern, diese Schnittmenge ist eben riesig gewesen.
Ja. Mhm.
Und das finde ich aber jetzt eben auch so eine Sache. Ne? Ich meine, wir haben schon über Echokammer, über dieses Phänomen haben wir schon geredet, aber die Frage ist so ein bisschen, in diesen Dialog kommen, und dann ist die Frage eben auch, wer ist überhaupt Gesprächspartner und was ist überhaupt das Gespräch? Und ich würde gerne das Gespräch hier nochmal ein bisschen in die Richtung lenken, dass klar, in den USA haben die Evangelikalen haben einen sehr, sehr starken Einfluss wohl gehabt auf das Wahlergebnis. In Deutschland ist es voraussichtlich nicht so. Dennoch, wir bewegen uns ja irgendwo. Ja, ist ja so. Also das sind einfach zu wenige in Deutschland, als dass das das wird nicht so stark ins Gewicht fallen. Aber für mich ist eben die Sache, wir sind ja jetzt nun mal irgendwo auch freikirchlich unterwegs. Und ich habe so ein paar Eindrücke und die sind aber wahrscheinlich nicht so ganz gerechtfertigt, vielleicht doch. Und ich weiß aber noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Ein Eindruck ist zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass evangelikale, freikirchliche Christen, so wie wir im Prinzip, tendenziell eher konservativ ticken.
Also ich bin weder das eine noch das andere. Was hast du noch mal
gesagt? Ja, freikirchliche,
evangelikale wie wir? What the?
Ja, ich meine freikirchlich insofern, wir sind eben nicht Landeskirche. Und alles, was nicht Landeskirche ist, müsste ja...
Freikirchlich habe ich schon verstanden, aber ja. Was war jetzt nochmal?
Evangelikal.
Ja.
Nein, aber die Frage ist, ne, ist das so, dass die Christen...
Musa.
Sorry.
Ja, okay.
Ich wollte ja nicht auf den Schlips treten.
Nur ein bisschen, ist okay.
Ja,
ja, da haben wir ja vorhin drüber geredet, ne? Warum gehen manche Dinge so durch die Decke? Ne? Wobei der Johannes Harter ja noch nicht mal freikirchlich ist, der ist ja Katholik. Aber es ist ja ein Feier, ist es.
Ja.
Weil wir dafür Werbung machen.
Also, ich glaube, ein Teil, aber das ist nur ein Mini-Teil, ist vielleicht, dass für viele dieses Jesus ist der Weg, so einfach nach dem Motto verstehen, wenn du nicht Jesus als dein Erlöser ansiehst, dann ist es irgendwie vorbei. Aber sie es nicht so verstehen, dass Jesus, das heißt die Art, wie Jesus gelebt hat, die Form, wie Gott sich da zeigt, für unsere Wege relevant sind. Ja, also dass unsere Form, unsere Mittel, unsere Art zu leben, nicht nur unser Inhalt, nicht nur was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen, irgendwie Jesus entsprechen muss oder Gott entsprechen muss. Das finde ich nach wie vor echt schwierig und problematisch, aber das ist sicher nur ein kleiner Teil.
Ich glaube, ein weiterer Teil ist es, wollte ich vorhin schon sagen, aber das passt jetzt sogar noch besser. Ich glaube, ein Problem ist, ich meine, das Leben war schon immer schwer, aber man kriegt einfach sehr viele schlimme Dinge mit und das Leben ist, glaube ich, schwer zu ertragen. So. Und dass ganz viele konservative Sachen es leichter machen, Dinge zu ertragen. Ich glaube, dass wir wirklich... Ich weiß nicht, ob wir verwöhnt sind oder ob Menschen einfach so sind, aber wir können sehr wenig wirklich ertragen. Unser eigenes Elend nicht, anderer Leute Elend, wie auch immer. Und das ist einfach viel, viel angenehmer, halt eben die Verantwortung abzugeben.
Ja.
Und da ist halt eben konservatives Denken oft total praktisch. Mhm. Ne? Dieses Jesus ist der Weg, Gott hat einen Plan für dein Leben und so weiter. Ne? Alles, wo ich Verantwortung abgeben kann, alles, wo ich halt eben diese Last des Lebens irgendwie loswerden kann, ist halt eben angenehm. Und das ist ein sehr leichter Weg. Also der leichteste Weg ist halt eben zu sagen, ich gebe die Verantwortung ab. Es gäbe auch noch den anderen Weg zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich schaffe mir Wege und Communities, die halt eben diese Verantwortung zusammentragen. Aber der leichteste Weg ist doch zu sagen, ich gebe die Verantwortung ab.
Ja, nur
ich gebe sie an Gott ab, ich gebe sie an meinen Prediger ab, ich gebe sie an was weiß ich ab. Ich entziehe mich halt eben diesem Druck. Ich entziehe mich diesem Druck und dieser Verantwortung.
Aber ist das eine faire Beschreibung? Weil, also ich sag mal, wo das herkommt. Als diese ganze AfD-Geschichte aufkam und so nach Köln und so dann Willkommenskultur auch weg war, war mein selektiver Eindruck, dass die komplette evangelikal-freikirchliche Christenheit sich tendenziell auch eher so in der Richtung bewegt, ne, islamfeindlich und so, also dass es da auch recht viele AfD-Sympathisanten gab. Also ich muss auch sagen, ich habe das Problem, dass ich viel IDEA gelesen habe, weil die bei mir auf der Arbeit rumliegt. Das hat den Eindruck jetzt deutlich verstärkt. Ich habe aber auch zum Beispiel Promedien gelesen Und da war ich auch nicht sonderlich glücklich, was ich da so gelesen habe. So, also das heißt, bei mir hat sich so ein Eindruck verfestigt. Und dann habe ich auch immer mal mit einigen Christen aus anderen Gemeinden oder so, dann so wenn dann so Gender Mainstreaming oder so Thema war, ne? Und ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr dünnhäutig geworden bin. Und also ich vom Typ her bin dann jetzt nicht so, dass ich dann den Leuten irgendwie aggressiv gegenüber trete. Dann halte ich aber die Klappe und dann denke ich mir meinen Teil und finde die Leute einfach kacke.
Ja, weil du so. Das auch nicht ertragen kannst. Und deswegen gehst du entweder die Spur ignorieren oder schweigen.
Ja, genau. Und
bei der These, dass Menschen einfach nichts mehr ertragen können, dass wir alle Wimps sind und dass es wirklich ein Problem ist.
Lass mich den Satz noch eben zu Ende bringen und dann bring deinen Punkt. Weil ich glaube, dass das nämlich eine Antwort auf ein Problem ist, was mir zumindest bewusst geworden ist. Weil die Sache...
Okay, weiter.
Weil die Sache ist, dass, dass ich mit ein bisschen Abstand dann doch unglaublich viele Christen und Christinnen kennengelernt habe oder über Facebook verfolgt habe in Deutschland, die einfach richtig geile Sachen machen und die sich aber ganz klar evangelikal bekennen. So, wo ich gemerkt habe, okay, mein Problem ist eine selektive Wahrnehmung, definitiv. Mhm. Also Christina Budaeck hat einen unglaublich geilen Vortrag bei den Baptisten gehalten, wo ich sagte, ey, krass, was tut sich da? Ja, also irgendwo, das ist mein
es gibt schon eine ganze Buch. Menge saucoole BaptistInnen.
Ja.
Ja.
Hi, Dagi. Ihr habt es alle gedacht, seid doch ehrlich.
Ja. Safira.
Ja. Was wolltest du sagen?
Glaubst du denn tatsächlich, dass das jetzt anders ist als früher?
Das mit dem Ertragen?
Ja.
Das weiß ich nicht so genau. Ich habe halt manchmal ich glaube zumindest, dass die Globalisierung der Welt halt eben nochmal eine andere Flut mit sich bringt. Was einfach daran liegt, dass man einerseits mehr Elend mitkriegt, aber andererseits auch mehr was könnte sein mehr mitkriegt.
Ich glaube nämlich, das ist es. Ich glaube, die Ängste werden diffuser.
Weil das ist ja auch das, wenn man zum Beispiel über Armut in Deutschland redet, ne, dann redet man ja nicht über Existenzminimum im Sinne von, man hat nichts zu essen, ist kurz vorm Verhungern und hat nirgendwo zu schlafen. Das ist ja wirklich eine unglaublich kleine Minderheit, die wirklich das Problem haben. Mhm. So, ne? Also so schlecht unsere Grundsicherung auch sein kann, es gibt sie immerhin. Ne? Aber das eigentliche Problem an Armut ist doch halt eben fehlende Teilhabe. So, ne? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ne? Und das ist halt eben das, was ich meine, dass es halt eben dieser Druck halt eben entsteht, dass man halt eben woanders viel mehr sieht, viel mehr Möglichkeiten und sich viel mehr bewusst ist, wie eingeschränkt das Leben ist, weil halt eben durch die globalisierte Welt alles viel krasser geworden ist.
Kannst du aber nochmal eben den Punkt mit dem Ertragen bringen, weil ich habe den Talk von dir auch nicht gehört. So, die grundsätzliche Idee war, glaube ich, die Liebe erträgt.
Die Liebe erträgt alles. Also wir sind ja in dieser Love Wins Serie und ich habe mir halt viel, viel Gedanken einfach darüber gemacht, weil ich gerade auch eine Ertragensschule durchgehe, wo es halt eben auf meiner Arbeit gerade sehr viel Ertragen einfach angesagt ist aushalten statt agieren, statt Macht ausüben oder statt irgendwie irgendwelche Wege zu gehen, ist manchmal einfach angesagt zu ertragen. Zu ertragen, wie andere sich entscheiden, zu ertragen, wie die Emotionalität von anderen Leuten ist. Weiß nicht, es ist halt ein ganz großes Thema, kann ich jetzt auch nicht ganz so klein machen, ganz schnell, aber diese Idee von, wir müssen einfach stärker werden in dem, was wir von uns selber und von anderen Menschen ertragen können. Wir müssen aufhören, immer für alles Lösungen zu finden. Die meiste Zeit, wenn Leute anderen Leuten irgendwelche Ratschläge hinterher schmeißen, das ist mir heute bei mir nochmal aufgefallen, wo ich dachte so, Mann, manchmal mache ich das doch nicht, weil ich irgendwie gute Ratschläge habe, sondern weil ich einfach diese Situation nicht ertragen kann und dann lieber irgendwelche Sachen reinhaue, um irgendwie zu agieren, um irgendwie nicht passiv ertragen zu sein, wobei ertragen auch nicht passiv ist in dem Sinne, aber einfach dieses, Hauptsache ich mache halt irgendwas. Und ich glaube, wenn man sich mehr mal reflektieren würde, warum man einfach nur versucht, eine Situation zu lösen, damit sie vorbei ist, anstatt dass sie gut wird, sie zu verwandeln. Ich glaube, das müssen wir mehr machen, Dinge ertragen, um Dinge verwandeln zu können und nicht einfach zu lösen und nicht einfach irgendwie hinter sich zu lassen. Weil das ist nämlich die Sache mit dem Ignorieren oder Schweigen bringen. Dadurch habe ich die Situation für mich gelöst, aber die Situation ist nicht ins Gute verwandelt worden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns üben, da drin zu ertragen. Und ich glaube, das Einzige, was uns ertragen lässt, ist halt eben Liebe. Ein Blick der Liebe auf Menschen, auf Situationen, auf Dinge zu kriegen. Und das sagt Christina Brudereck immer so, so schön, dieses ins Leben geliebt worden. Da haben wir ja auch gestern drüber geredet, ne? Wohin kann man Menschen und Dinge denn eigentlich noch lieben? So, ne? Kann man Rechtsradikale oder rechte Menschen halt eben in Gemeinschaft lieben? Kann man Menschen, die sich benachteiligt fühlen, in Weltoffenheit und Gemeinschaft lieben? Nochmal wieder, ne? Also wie weit können wir durch ertragende Liebe, durch konsequente Liebe, wie weit können wir kommen? Wie viel können wir verwandeln? Wie viel können wir erreichen? Wenn wir halt eben nicht Situationen einfach lösen wollen, sondern in Liebe ertragen und verwandeln.
Das wäre ein krasser Paradigmenwechsel, weil wir natürlich so erzogen werden, ständig Lösungen zu finden. Also es ist schon in unserem Bildungssystem so verankert, dass eigentlich alles daraufhin ausgerichtet ist. Das ist das Ziel, ne? Lösungen finden. Ja, und das heißt, wenn wir es hinkriegen würden, dass BürgerInnen besser ertragen, sähe die Welt sehr viel anders aus, als sie jetzt aussieht. Ne? Ja, es ist halt, aber das hat mich noch auf was anderes gebracht, Saphira. Ich weiß halt nicht, ob früher die Leute mehr ertragen mussten als heute. Sie mussten halt andere Dinge ertragen. Ich meine, so Dinge wie, also es ist auch ein Fakt, dass zum Beispiel der Tod ein viel unmittelbareres Phänomen war als gemeinhin heute. Ne? Heute wird der Tod halt sehr viel verdrängt und ausgelagert. Ja. Ne? Und früher, da war es halt so, da warst du ein Kind von einem Dutzend und die Hälfte deiner Geschwister ist verreckt. So. Das war ganz normal. Insofern hast du natürlich auch viel ertragen müssen in deinem Leben, aber es war eine andere Art von Ertragen. Oder du warst sicher nicht mehr ausgeliefert als oder weniger ausgeliefert als heute auch. Aber heute, durch das Phänomen der Globalisierung, durch Informationsflut und so weiter und so fort, durch verschiedenste Weltanschauungen, die ständig an dich herangetragen werden, Ideologien und so weiter und so fort, durch das alles, was sich vermengt, und das meinte ich mit, es wird diffuser, ne? Musst du halt vieles ertragen, was du gar nicht durchschaust. Und das macht es vielleicht schwierig.
Also, das macht auch Angst, ne?
Ja.
Ganz kurz, noch einen ganz kurzen Punkt. Ich glaube aber, dass man früher sich des Ertragens in manchen Teilen bewusster war. Ich glaube, dass viele Rituale und Traditionen halt eben eine genau auf diesem gemeinsamen Ertragen eigentlich entstanden sind. Ne? Also wenn man gute Rituale und Feiern hat, zum Beispiel Tod, ne, hat das gemeinsam zu ertragen, weil es gibt viele Dinge, die kann man nicht ändern. Und ich glaube, dass wir das in unserer Gesellschaft auch sehr verlernt haben, gemeinsam Dinge zu ertragen. Ne? Man versucht schnell zu trösten, man versucht schnell zu überwinden, aber diese tiefe Tradition oder Rituale zu haben, um gemeinsam Dinge zu ertragen und nicht tot zu machen, nicht zum Schweigen zu bringen, das ist uns auch, glaube ich, viel verloren gegangen.
Ich würde gerne noch das Stichwort Kontrollverlust reinwerfen.
Oh yes.
Wusa.
Ein schnelles Wusa.
Wusa. Und wir greifen uns immer an die Ohrläppchen, wenn wir das sagen.
Genau.
Ja.
Oder flattern mit den Armen. Also, das trifft wahrscheinlich nur auf die Leute zu, die diese ganze Populismusentwicklung und so weiter ganz, ganz furchtbar finden. Aber ich vermute, dass das nicht wenige sind. Ich glaube, dass unter solchen Menschen sich ein gewisser Kontrollverlust breit macht. Und wenn das, wie ich dann oder wie wir dann...
Ein Kontrollverlust oder das Gefühl des Kontrollverlustes?
Ich würde erstmal vom Gefühl reden, danke. Das Gefühl des Kontrollverlustes. für mich ist eben die Sache, dass ja, wenn man jetzt diese ganzen Debatten und die Dinge sieht, die jetzt sagbar sind, das fühlt sich für mich an nach so einer Rolle rückwärts. Ja, da hat die Frauenbewegung ganz viel gegen Sexismus getan. Natürlich, Sexismus war immer auch da, auf jeden Fall. Aber es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, jetzt gehen wir wieder ganz viele Jahre zurück und jetzt sind wieder Dinge sagbar und erlaubt, die früher oder die eigentlich, wo man geglaubt hat, dass, das geht jetzt nicht mehr. Oder eben auch, was Fremdenfeindlichkeit angeht. So, und diese verschiedenen Themen. Und jetzt ist für mich die Frage, all diese Dinge, ich glaube an einen Gott, der diese Dinge oder die Gotteskraft, die diese Dinge vorantreibt. So, was Versöhnung angeht in der Welt, Gleichberechtigung von Mann und Frau und all diese Dinge. So, und jetzt sieht das irgendwie so aus, die Liebe siegt überhaupt nicht. Wir reden bei Mosaik darüber, die Liebe siegt, aber irgendwie scheint sie gerade ziemlich.
Tut sie wohl, sei still, Fuß.
Nein, die Liebe gewinnt. Nein, aber. Wie kriegen wir das theologisch verpackt?
Okay. Kurz noch vorgeschaltet vor die Theologie. ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel gelesen, der das ein bisschen relativiert hat. Und zwar ging es darum, um historische Bewegungen, wo auf Phasen der Öffnung immer auch Phasen des Isolationismus gefolgt sind. Das heißt, man hat tatsächlich Perioden, wo mehr Öffnung auch gesellschaftlich und so weiter passiert und daraufhin folgt dann immer das wieder kontrahieren und zumachen und abschließen und absondern. Die sind aber auch nicht endgültig. Insofern, ja, es ist wahrscheinlich gerade wieder so eine Phase, wo sich Nationen mehr isolieren, wo diese ganzen Tendenzen wieder sehr viel stärker zum Vorschein kommen. Aber auch das wird wahrscheinlich nicht permanent sein. Die Frage ist nur, in dieser Phase der Kontraktion und des Verschlusses, fügen wir uns als Menschheit in dieser Phase so krass viel Schaden zu, dass er schwer wieder zu beheben sein wird. Und das ist eine reale Frage, denn es geht auch um so Dinge wie Ökologie. Ne? Wird der Klimawandel so unaufhaltsam durch den Scheiß, den wir bauen, der eingebettet ist in diese ganzen Kontraktionsbewegungen, dass es unumkehrbar ist und katastrophal enden wird für die Menschheit innerhalb von 2 Generationen. Ne? Also,
ja, aber wäre es schade um so eine Art Menschheit?
Das ist so
gut. Zynismus, krass.
Fertig.
Ja, es wär schade, weil ich tatsächlich als eher optimistisch veranlagter Mensch fände ich es schade, weil ich glaube, es gäbe tatsächlich wieder danach Öffnung.
Also glaubst du an das Potenzial, das wir eigentlich haben?
Ja.
Dass den Leuten aber erstmal nicht hilft, die jetzt darunter leiden und sterben. So, ne? Da kannst du sagen, ja Leute, Kontraktion, danach ist alles wieder offen, aber dann ist
es. Naja, also ich relativiere damit nicht Leid. Ich relativiere nicht die reale Kacke, durch die Menschen jetzt gerade und in den nächsten 1-2 Generationen durch müssen, aufgrund dessen, was abläuft. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, es gibt eine reale Chance, wenn wir da durchkommen, dass dann wieder was anderes einkehrt, was hoffnungsvoller ist.
Ja,
also ich bin dagegen.
Ich bin ja, aber ich finde das auch schwierig, weil mit dem Ertragen, weil ich meine, wer erträgt hier was, ne? Also ich finde, klar können wir sagen, ja, wir ertragen jetzt und wir schauen irgendwie nicht weg, ja, aber sag doch mal den Leuten, sie sollen den ganzen Mist ertragen, die wirklich davon betroffen sind und die ganze Zeit in Angst leben müssen. Finde ich echt.
Weißt du, was das Verrückte ist? Die ertragen das ja oft viel besser als wir selber. Das ist ja das Verrückte, wenn man zum Beispiel bei IJM mit Leuten in Interviews
von Leuten... Was schon irgendwie jedes Mal Schleichwerbung, ne?
Ja, draußen neues Haarmännchen, ne? Ja. Alles für Karriere. Nein, aber wenn man da mal von den Interviews oder so hört, ne, einfach der Lebenswille, der da ist, ne? Ey, da sind Leute, die sind in der dritten Generation versklavt. Warum leben die überhaupt noch? Mein Gott. Und wir pinzen hier wegen irgendeinem Scheiß rum. Was ist los mit uns? Wir können überhaupt nichts mehr ertragen, während andere Leute, die ein viel schlimmeres Schicksal haben, oft noch eine ganz andere Lebensenergie mit sich bringen, was wirklich...
Ja, okay, aber also ich finde, es ist schwierig, Leid gegen Leid auszuspielen. Das wäre die eine Sache. Und ich wollte noch sagen, ich finde, um das ein bisschen plastisch zu machen, du meintest ja gerade schon Moslems, die in den USA irgendwo. Ich finde, da sollte man einfach mal dem Sean King folgen. Das ist ein Journalist aus den USA. Sean King. Und der... der ist auch dieser Black Lives Matter Bewegung, glaube ich, recht nah. Und der dokumentiert eben ganz, ganz viel, was jetzt nach Trump an Ausschreitungen da passiert. So, wo einfach ganz, ganz krasse Dinge, wo man denkt, okay, das ist ja echt, das sieht ja aus wie in den 50er Jahren. So, aber für mich eben deswegen nochmal die Frage, hat Gott das unter Kontrolle? Das wäre die, das wäre die theologische Frage, die ich da gerne bequakt haben würde. Marie findet...
Marie findet, wenn Gott Kontrolle hat, macht das nicht besonders gut.
Und das Ertragen hängt ihr schwer nach.
Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich finde es allgemein schwierig. Ich finde, ich bin einfach aber auch kein optimistischer Mensch. Ich bin einfach, glaube ich, da eher pragmatisch, dass ich sage, wir haben halt keine andere Lösung. Wenn wir Jesus folgen, schon gar nicht, außer die Liebe. Und es ertragen meinetwegen, aber toll finde ich es nicht. Also,
toll finde ich es nicht. Ohrläppchen. Ja. So. Ich finde es auch nicht toll. Ich bin von meiner ganzen Natur überhaupt, also, na okay, ich bin schon stark, ich kann auch schon einiges ertragen, aber ich stehe auch total auf kurz und klein hacken, kurz Prozess, fertig, Ende aus dem Mickey Maus. Das fällt mir auf der Arbeit immer ein. So, komm, einmal Polizei reinholen. Einmal zack, zack, zack. Da musste ich einmal die Polizei holen, waren zwei Mannequins, die waren luschen, das war gar nichts. Deswegen ist der Plan eh vorbei. Aber so, ne? Also ich find's auch nicht geil, falls
wenn das Gott wüsste. Nicht hilft, die Polizei macht's auch nicht besser.
Aber ich glaube halt eben, dass Gott ein Meister im Ertragen ist und dass Gott halt eben, Gottes Plan halt eben wirklich Verwandlung und Veränderung irgendwie ist und Heilung und ja, das dazu muss man ertragen ist, ne?
Das hast du heute ja auch in deinem Talk angesprochen.
Das habe ich gesagt.
Du hast am Ende, als ich da war, hast du gesagt, dass Gott lieber stirbt als
Gewalt anzunehmen.
Ja,
genau. Als uns zu beherrschen. Das heißt, vielleicht ist Gott auch lieber ertragend als uns zu kontrollieren.
Ja, die Frage ist vielleicht sogar, kann Gott anders?
Ja, gut.
Also, ja, ich meine, vielleicht ist es Gottes Wesen. Also, ertragen ist ja auch sehr menschlich gedacht. Also, das Wort impliziert ja schon, dass wir eine andere Wahl hätten und dass wir durchaus auch zu anderen Mitteln greifen könnten. Aber die Frage, die man stellen könnte, wenn Liebe tatsächlich Gottes Wesen ist...
Da haben Marie und ich gestern drüber geredet. Erinnerst du dich?
Wenn Liebe Gottes Wesen ist...
Gibt es dann eine... Also könnte Gott zu Alternativen greifen? Oder ist es einfach logische Konsequenz von Gottes Wesen?
Ja.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich glaube aber, und das kann man halt eben in der Korintherstelle halt eben, Gott bläht sich nicht auf, kann man halt eben doch sehen. Ich glaube nämlich, wenn man sich so ein bisschen geschichtlich die Geschichte an... okay, also, Menschen haben ein gewisses Bild über Gott. Und Menschen haben vielleicht dieses Herrschaftsbild auch konstruiert. Und es ist ziemlich leicht, in diesem konstruierten Bild zu leben. Das heißt, Gott hätte zumindest, und ich bin ja eigentlich bei dir, dass Gott Liebe ist und deswegen nicht diese Machtgeschichte hat, aber hätte zumindest die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, ich gehe auf dieses Konstrukt ein und ich fördere dieses Konstrukt und ich lebe dieses Konstrukt und hätte dadurch sich wieder Macht kreieren können.
Aber so. Warum sollte Gott ein Konstrukt fördern, das nicht seinem Wesen entspricht?
Macht, Baby, Macht. Und das ist, also, ne, ich sag das nur aus dem Punkt, um das halt eben...
Das heißt, du sagst, Gott hätte die Wahl gehabt, ein Diktator zu werden.
Ja.
Guck, ja, aber die nicht...
Wunderschöne.
Und hat sich dagegen entschieden.
Ja, aber guck dir doch mal die Jesus-Satans-Verführung an.
Rosa.
Wie Brian Sanz interpretiert. Das ist genau das.
Ja gut, das ist Jesus.
Okay, sag mal, das ist ein guter Punkt.
Das ist, also er interpretiert das politisch. Also das, da ist ja da, Satan führt ihn da auf die Stadtmauer und sagt, fall runter und die Engel fangen dich auf und so. Und dann, ja, im Endeffekt wisst ihr. Und dann das da nächste ist und du musst, die ganzen Reiche werden dir gehören, wenn du vor mir niederkniest.
Ich mache dich zum König, genau.
Genau, und Brian Sand interpretiert das eben so, dass er sagt, Jesus ist eben nicht gekommen, um irgendwie mit Wundern irgendwie und mit großem Peng-Wow-Effekt irgendwie seine Macht zu demonstrieren. Mhm. Und das Zweite heißt, oder das Zweite ist, mit den Reichen der Welt, dass eventuell, ja, klar, könnte Gott auch irgendwie ein Herrscher im weltlichen Sinne sein und richtig viel irgendwie mobilisieren, aber das würde quasi bedeuten, beziehungsweise Gott kann es nicht, weil das würde bedeuten, dem Satan zu dienen. Der Satan ist der Gegner Gottes. Also es ist nicht Gottes Weg. Ja, da geht es um Jesus, ne? Also...
Vielleicht ist es aber auch so, dass Gott nur so einzigartig inkarnieren konnte als Christus in Jesus.
Was?
Okay.
Was sagst du?
Vielleicht ein Cäsar, ne? Also der auch denkt wie ein Cäsar, handelt wie ein Cäsar, da hat Gottes also die Inkarnation Gottes in der Form keinen Platz. Das geht einfach nicht. Es musste dieser Jesus, diese Gestalt sein, dieser später obdachlose Wanderprediger, der eben ganz anders und eben nicht auf diese Art und Weise hierarchisch gedacht, gelebt, gepredigt hat und bis zum Tod gegangen ist dafür. Nur in dieser Gestalt konnte Gott in dieser Form inkarnieren.
Sophia, du hattest ja gerade gesagt, um das ein wenig zu unterstützen, du hattest ja gerade gesagt, Herrschaft, dass es eben ein Herrschaftssystem gibt. Ja, und ich glaube, dass diese Welt ja sehr, sehr viel mit Hierarchien arbeitet. Mit Menschen, die über andere Menschen bestimmen können, die über andere Menschen verfügen, die sie kontrollieren können und so weiter. Und das gibt's, also diese Hierarchien gibt's überall. Und man glaubt immer, dass je höher man kommt, je mehr Macht haben die Leute, je mehr Kontrolle. Und dann glaubt man eben, dass Gott derjenige ist, der über allen steht, der über allen Königen steht. Und da wird einfach dieses Verständnis von Herrschaft und von Macht wird dann auf Gott projiziert. Ja, dass Gott der Weltenherrscher am Ende ist. Und wenn das so ist, dann gut. Ich glaube, dass man da sehr starke Kritik dran üben kann. Beispielsweise, wenn ich mir angucke, was Jesus so sagt. Weil Jesus geht nämlich hin und sagt Usa? In Matthäus, ich glaube, die Stelle müsste ich nachreichen, 20 glaube ich, da sagt er, die Könige und Mächtige herrschen mit Gewalt und unterdrücken die Menschen. Bei euch soll es nicht so sein. Das ist für mich ist das einer der Schlüsselsätze bei Jesus, weil er nämlich damit sagt, Gott ist eben nicht wie Cäsar nur mit einem größeren Knüppel.
Und da schließt sich für mich wieder der Kreis, nämlich von Menschen, die ein Konstrukt gebaut haben, was sie ja bedient. Ne? Also ich meine, im Alten Testament sieht man immer wieder, wie was weiß ich, Israel nach einem König lechzt, ne? Wie die Richter eingesetzt werden, wie nach Herrschaft sich gesehen wird. Ne? Also, da bin ich wieder bei meiner Idee von wegen Ertragen, von wegen Verantwortung abgeben, von wegen es ist leichter irgendwo jemanden einfach nachzulaufen, als alles selber zu entscheiden und selber Verantwortung zu nehmen. Und da bin ich wieder bei einem Konstrukt, dem Wünschen der Menschen nachgebaut. Ne? Dass halt eben diese Herrschaft und Hierarchie-Idee ein menschlich gebildetes Konstrukt ist, in das sie Gott reinbringen wollen, was Gott aber nicht bedienen möchte. Mhm. Das war der Punkt, wo ich hin wollte. Ne? Dieses Gott hätte diese Möglichkeit, dieses Ding zu bedienen. So. Aber er will es halt eben nicht, weil seine ureigene Natur ist halt eben keine Herrschaftsbeziehung, sondern eine
Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung.
Ja, aber was ja, vielleicht
aber, auch. Ist das aber ich glaube, dass... also ich würde da nochmal gerne einsteigen, weil die Sache ist die, dass viele das zusammen sehen würden. Viele würden sagen, Gott ist sowohl der oberste Herrscher als auch Liebe. Und
ja, das aber das geht ich, ja nicht.
Ja, pass auf, die, doch, ich glaube, dass das viele so
aber
sehen.
Das aber das geht nicht, du kannst keine Liebesbeziehung in einer Hierarchie haben. Wenn du das hast, ist sie scheiße.
Ja.
Kann man zwar so machen, dann ist das aber kacke.
Ja, und das, was daran eben schwierig
ist,
ist aus meiner Sicht,
und das ist nicht
ist,
das, wie Liebe sich selber beschreibt.
Der Punkt ist für mich, dass, dass es sehr wohl ja viele gibt, die auf der richtigen Seite sind, die eben von Herrschaftssystemen profitieren. So, das sind wir alle. Wir alle sind in der Hierarchie der Welt, wenn man so will, der Weltordnung, sind wir an irgendeinem Punkt, wo es uns recht gut geht. Und andere sind eben weit unter uns und denen geht es eben nicht so gut. Wir profitieren ja davon. Und wenn man Liebe sozusagen versteht als die gönnerhaften Privilegien, die Machthaber an eine bestimmte Gruppe weitergibt, wenn das Liebe ist, dann kann man das zusammendenken, Herrschaft und Liebe. Ich glaube, dass Hierarchie in dem Moment schwierig wird, mit Liebe zusammenzudenken, wenn Liebe sich eben auf alle Menschen bezieht. Ja, wenn Liebe das Wohlergehen von allen im Blick hat, dann kann es keinen Zwang mehr geben. Dann ist es eben nicht mehr Privilegien, sondern dann musst du dich um alle kümmern. Und mir hilft da eben die Sprache der Prozesstheologie, die eben hingehen und sagen, Liebe und Macht also wird zusammengedacht, ne, als die allmächtige Liebe Gottes. Und das, was Liebe kann, ist, dass Liebe lockt, dass Liebe inspiriert, überzeugt. Dass Liebe eine Anziehungskraft hat und eine Anziehungsenergie, aber eben, dass Liebe nicht Zwang kann.
Aber was sie kann, ist überzeugen.
Ja, Überzeugungskraft.
Und verwandeln.
Aber nicht total hierarchisch, oder?
Bitte?
Aber sie ist doch nicht hierarchisch, oder?
Genau, das ist der Punkt.
Das ist eben der Punkt, genau.
Aber da fällt mir noch ein, deswegen ist die andere Seite der Medaille, die das Ertragen noch ergänzt, finde ich, also auch entscheidend ergänzt, die Beharrlichkeit der Liebe.
Sie hält allem stand.
Sie erträgt nicht nur, sondern sie ist auch beharrlich, sie gibt nicht auf, sie ist immer treu, sie lässt nicht nach und also sie ist in dem Sinn auch unnachgiebig. Ne? Also und deswegen, ich glaube halt auch, all das, was du gesagt hast, darüber hinaus glaube ich auch, Gott wird was im Schilde, um mal wieder menschlich zu sprechen, aber gut, das ist unsere Sprache. Und
was
zwar
haben wir vorher geredet?
Gibt es im Sinn von, da wächst was, eine vergangene Episode, die ich ganz nett fand, von uns, dass Gottes Geist tatsächlich daran interessiert ist und auch alles dafür tut, damit wir eine andere, damit wir mehr Komplexität, Tiefe und Einheit gewinnen, auch als menschliche Spezies. Und dass da vielleicht eine neue Emergenz auf uns wartet. Wenn wir es schaffen, durch das Tal jetzt zu kommen. Ich weiß es nicht. Wer weiß es schon?
Darf ich mal kurz fragen, wie wir da durchkommen wollen? Okay. Ist alles schön und gut, wir stehen überein, wir sind auch Christen und Jesus toll. Aber jetzt geh mal zu so einer Marine Le Pen hin und überzeug die mal. Die hat doch alles, was sie will. Die hat ihre Macht, findet sie geil. Die hat ihre Kohle, findet sie geil. Die hat ihre Aufmerksamkeit, findet sie geil. Warum sollte sich die uns anschließen?
Kannst du dich
oder
dann
Gott
an
oder den, der
den Poetry Slam über sie erinnern, der gewonnen hat?
Oh ja, richtig.
Sie braucht Liebe im Bett, so richtig hart.
Das war aber auch
ja. War lustig.
Also, was jetzt so, ne?
Ja.
Ich meine.
Für mich ist der Punkt, dass Liebe bedeutet, dass Gott neue Möglichkeiten schafft. Und deswegen, das ist eben das, warum mich der christliche Glaube auch extrem herausfordert. Weil ich kann, wenn ich eben glaube, dass Gott redet und dass Gott neue Möglichkeiten eröffnet, dann kann ich eben nicht hingehen und sagen, okay, das Gespräch ist zu Ende. Und ich kann diese Linie nicht ziehen, ich kann den anderen nicht da stehen lassen, sondern ich muss damit rechnen, genauso wie Gott an mich appelliert und nicht aufhört, mich zu berufen, all das zu sein, was ich sein kann, genauso muss ich das eben auch für alle anderen glauben. Und das heißt eben nicht, dass alle anderen auf meine Seite kommen müssen, sondern dass für alle eben dieses Rufen Gottes da ist und dass für alle Entwicklungen und neue Möglichkeiten da sind. Und das ist eben verdammt hart, letztendlich.
Heißt es dann auch, wenn nicht alle anderen auf deine Seite kommen können, dass wir vielleicht auf die Seite von allen anderen kommen müssen?
Ja, oder vielleicht müssen wir alle wo ganz anders hin, keine Ahnung.
Ich bleib da, wo die Kekse sind.
Also ich glaube auch nach wie vor, und das ist meine feste Überzeugung, dass Gott mehr Möglichkeiten hat als wir. Mhm. Und dass er oder sie uns immer neue Möglichkeiten schenkt. Und dass tatsächlich Neues möglich ist. Das ist mein Glaube als Christ. Also ich muss an dieser Hoffnung festhalten. Warum würde ich mich sonst Christ nennen? Also ich glaube an neue Möglichkeiten. Ich glaube an Veränderung. Und deswegen ist mir dieser Gedanke von des Ertragens kombiniert mit Beharrlichkeit so wichtig.
Und, tschüss Susi, eine
tschüss,
gute
Susi.
Woche.
Tschüss Susi.
Tschüss. Die Susi muss schon weg.
Ja.
Das ist okay, habe ich auch schon mal gemacht.
Standard hier ist ein Kommen und Gehen.
Ciao. Ciao. Tschüss. Danke euch.
Ja, das war jetzt mein flammender Appell abgewürgt.
Es tut mir leid.
Nee, das war schon wichtig. Die Susi muss man vernünftig verabschieden, natürlich. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Ach ja, okay.
Du warst immer bei was Neuem.
Deswegen, also Marie Le Pen, ja, okay, kann man drüber nachdenken. Ich denke über meine Familie nach. Ich denke darüber nach, wie ich es schaffen kann, in dieser Familie zu sein, auch wenn es richtig, richtig hart ist und meine Eltern ganz, ganz anders ticken als ich und Gräben da sind und wie halte ich das aus und wie bin ich trotzdem beharrlich auf eine Art und Weise, ja, die mich sagen lässt, okay, jetzt in diesem Moment, ich folge Jesus nach und mache das, ziehe das durch, bleibe dran. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also in anderen Familien ist es gut, wenn man Beziehungen abbricht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir alle haben Punkte in unserem Leben, wo wir uns genau das vornehmen können und wo uns diese Vision auch inspirieren kann, eben etwas anders zu machen oder etwas zu verändern bei uns. Das ist ja da, wo wir anfangen können.
Preach it!
Wusa! Alter, what the...
Ja.
Ja,
also ganz lebenspraktisch. Ne? Und klar ist das dann ein sehr begrenzter Kreis, aber irgendwo muss man ja anfangen.
Hm. Ja. Ja. Buja.
Also,
das ist,
ja. Ich traue mich gar nicht mehr,
wenn's
irgendwas
geht,
zu sagen.
Ja. Bleibt in den Beziehungen drin, auch wenn es hart ist, wenn es geht.
Ja.
Ja.
Ne? Also,
ja, und ich glaube eben auch, dass, weil der Punkt ist mir auch immer wichtig, Spiritualität.
Ich liebe meine Eltern übrigens. Ganz tolle Menschen, Entschuldigung.
Hey, es hätte jeder in deiner Familie sein können, jetzt hast du es verraten. Ja.
Entschuldigung.
Das, da, wo das für mich praktisch wird, also wo Spiritualität praktisch wird, da geht es für mich darum, dass ich erstens sehen lerne, welche neuen Möglichkeiten Gott eröffnet, in der eigenen Familie, am eigenen Arbeitsplatz und so weiter, in diesen vertrackten Situationen. Und das andere ist, dass ich lerne, mich selber zu öffnen für diese Möglichkeiten, um selber Hand und Fuß Gottes oder Stimme oder was weiß ich zu sein, um eben diese neuen Möglichkeiten konkret werden zu lassen, sodass sie Realität werden. Und das finde ich ist auch, also das war oder ist für mich ein Gedanke, der mir sehr, sehr viel gibt, muss ich sagen.
Hm.
Meine Güte.
Wusa für die Welt.
Wusa für die Welt. Naja.
Wusa für Usa.
Wusa für Wusa. Sehr gut.
Wir schicken es euch über den Teich. Liebe Amis. Oh ja.
Ja.
Also ich bin fertig.
Ich bin
aufgeregt. Ernsthaft, was ist los bei dir? Aber du hast recht. So.
Habe ich jetzt gewonnen?
Irgendwie schon.
Du bist jetzt gekrönt und zu unserem Anführer bestimmt.
Oh ja, es so, ist vielleicht...
Auf einmal fände ich jetzt hier doch wieder ganz toll.
Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass wir das podcast-technisch komplett bescheuert machen, dass wir die Ansagen immer am Ende machen?
Nein, das machen wir total gut, weil ich finde das total übergriffig, die am Anfang zu machen.
Genau.
Also lobt uns mal dafür, dass wir hier euch die Möglichkeit geben. Hey, Hossertalk.
Also wenn ihr keinen Bock auf Ansagen habt, dann schaltet jetzt aus.
Aber nein, stopp, das müsst ihr noch ganz kurz hören. Wir haben eine richtig geile Ausstellung, ganz ernsthaft. Das sollte man schon hören. Das hätten wir sogar am Anfang sagen können. Wir haben eine coole Ausstellung. Nächste Woche, oder?
Ja, nächste Woche Samstag.
Machen wir eine Vernissage.
Am 26. November.
Von zwei wirklich genialen Künstlerinnen.
Mit dem Titel Soul Fragments.
Ja, die wird wirklich, wirklich gigantisch und ich muss arbeiten. Ich hasse
Und wir sind aber, was die Podcast-Welt angeht, sind wir jetzt auf eine neue Ebene gekommen.
Ja, wir werden jetzt auch cool. Cool,
wir sind
ja
jetzt, ne? Wir kopieren Hossa, ey.
Ja, das ist jetzt auch cool.
Ja. Wir machen nämlich ein Live-Event.
Live-Event! Yeah.
Und wir haben dazu einen sehr, sehr coolen Gast. Das ist nämlich der Thorsten Dietz, der nämlich kommen wird. Ich habe das Datum vergessen.
19.
Dezember.
19. Dezember, genau. Ich wusste, dass irgendwas mit 12 war. Ja. 19. Das ist ein Montag. Kurz vor Weihnachten, macht nichts. Wir reden über Sünde. Ein völlig unweihnachtliches Thema, aber der Thorsten hat dann ein cooles Buch drüber geschrieben. Wir machen das trotzdem, das wird schon cool.
Und es gibt Kaffee und es gibt...
Wahrscheinlich auch Bier oder so.
Bier.
Mal gucken. Das wird cool und wir freuen uns sehr darauf. Seid alle dabei.
Ah, Entschuldigung. Oh, fies.
Genau.
Unser Konvoi ist zurück.
Unser Konvoi ist zurück.
Ich hab nur ein bisschen gelesen und ich bin schon wieder depressiv.
Ja, das ist schon hart, ja. Ihr dürft das gerne verfolgen. Hashtag...
Mosaik-Konvoi.
Facebook, Twitter, Homepage, ja, die üblichen Kanäle.
Genau.
Deswegen, lasst uns ertragen und auf neue Möglichkeiten hoffen.
Badabu.
Okay.
Tschüss.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Macht's gut. Ciao.